kleine Bundestagswahl. So werden seit Jahrzehnten Landtags- und auch Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen etikettiert. Die Wahlkampfthemen sind nicht unbedingt dieselben, aber die schiere Zahl an Wahlberechtigten an Rhein und Ruhr, fast 14 Millionen, lässt bei den Parteien regelmäßig den Puls hochschnellen. Diesmal nicht zuletzt wegen der erwarteten Erfolge der AfD. Nervöser Blick auf NRW-Stimmungstest für den Bund, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Kerstin Münstermann ist bei uns. Sie leiten das Berliner Parlamentsbüro der Rheinischen Post, also eine Zeitung aus dem Bundesland, und sind gleichzeitig Mitglied der Chefredaktion dieser Zeitung. Tobias Blasius, auch aus Nordrhein-Westfalen, Landeskorrespondent für NRW für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Oliver W. Lemke ist Professor für Politikwissenschaften an der Ruhr-Universität zu Bochum und Clemens Tangerding, Historiker und Projektleiter in der politischen Bildungsarbeit. Frau Münstermann, man lügt nicht, wenn man behauptet oder sagt, die ersten 100 Tage der schwarz-roten Koalition waren in Berlin waren alles andere als trittsicher. Wie bang sehen denn die Koalitionsparteien auf diese Wahl in Nordrhein-Westfalen? Kommunalwahl.
Kommunalwahl, genau. Aber ja. Sie haben es ja gesagt, es sind sehr viele Menschen, die zur Wahl aufgerufen sind. Und es ist tatsächlich der erste Stimmungstest, den Schwarz-Rot jetzt sozusagen nicht nur gefühlt, sondern sich beim Wähler abholen kann. Deswegen nehmen die das durchaus ernst, sehr ernst. Es war ganz viel Politikprominenz, sowohl von der Union als auch von der SPD vor allem, also Minister, Parteivorsitzende und so weiter, Ministerpräsidenten aus Bayern und Sachsen für die Union in Nordrhein-Westfalen. Und die haben schon alle am Sonntag, glaube ich, einen sehr bangen Blick auf die Fernsehschirme.
Herr Blasius, da schließt sich ja die Frage an, wie zufrieden oder unzufrieden denn die Wählerinnen und Wähler an Rhein und Ruhr sind. Erwarten Sie tatsächlich eine Denkzettelwahl?
Ja, der Kanzler hat ja versucht, die Wahl so zu so einem lokalen Ereignis herunterzureden, hat gesagt, Kommunalwahlen sind Kommunalwahlen und da steckt nicht so viel Bundespolitik drin. Aber eine Verdreifachung jetzt der AfD zum Beispiel, wie sie erwartet wird in einigen Städten, wäre ohne bundespolitischen Einfluss gar nicht denkbar. Also von daher ist das natürlich auch ganz viel Bundespolitik in der Kommunalpolitik.
Das heißt, da wird der Sack geschlagen, aber der Esel gemeint.
Zumindest dürfen SPD und Union sich auf einen schwierigen Sonntag vorbereiten. Und das hängt ganz bestimmt nicht damit zusammen, dass in den Rathäusern schlechte Politik gemacht würde.
Herr Lemke, um welche Themen geht es denn vor allen Dingen bei diesen Wahlen?
Ja, das ist ja immer sehr divers bei Kommunalwahlen. Also das kommt ja auch ein bisschen drauf an, wo man in Ruhr und Rhein und so weiter unterwegs ist. Aber ich würde sagen, auffällig ist schon, dass die Wahlen, die beim letzten Mal bei der Kommunalwahl eine Rolle gespielt haben, keine so große Rolle mehr spielen. Letztes Mal ging es schon relativ stark auch um Klima, Nachhaltigkeit und solche Sachen. Das hat ja auch den Grünen für ihr gutes Abschneiden bei der letzten Kommunalwahl 2020 geholfen. Diesmal würde ich sagen eher so Bread and Butter. Also das ist schon so Wohnen, wie man wohnt, wie teuer das Wohnen ist. Einpendeln, Verkehrswende und solche Sachen, das ist schon so ein bisschen handfester jetzt. Da trennen sich natürlich dann auch die Lager.
Herr Tangerding, eine Sorge ist ja, dass von dieser allgemein getrübten Stimmung der Wähler in den Bundesländern oder überhaupt im Land ein weiteres Mal jetzt in NRW die Populisten und Extremisten profitieren könnten. Sie kommen viel rum, machen viel Feldforschung, viel Projekte. Ist das eine berechtigte Sorge, was die Stimmung angeht?
Ich denke ja, aber ich habe jetzt beobachtet, sowohl in Gesprächen, die ich selber geführt habe, als auch dem, was mir zugetragen wurde, dass wir so eine neue gesellschaftliche Figur haben. Das ist der schweigende AfD-Wähler, also derjenige, der nicht mehr sagt, dass er die AfD wählt. Und da berühren sich sozusagen zwei Bedürfnisse. Die Mehrheitsparteien, die nicht wollen, dass AfD-Gedankengut verbreitet wird, die da auch großen Wert drauf legen, immer wieder, bis hinunter in die lokalen Gremien. Und eben der AfD-Wähler, der auch keinen Stress haben möchte in seinem Alltag und in seiner Kleinstadt. Und das ist natürlich eine gefährliche Gemengelage, wenn man überhaupt nicht mehr dahin kommt, solche Wähler zu identifizieren und dann natürlich ins Gespräch zu kommen.
Es geht ja jetzt auch um die bundespolitische Bedeutung der Wahl. Da wollen wir vielleicht erstmal bleiben. Wenn jetzt also, wenn man hört, dass viele Wähler da gar nicht mehr erreichbar sind, gleichzeitig, Sie haben es gesagt, Bundesprominenz galoppiert da auf, der Bundeskanzler, die Vize, die Co-Parteichefin der SPD, beide ja wohnhaft in Nordrhein-Westfalen mit Erstwohnsitz. Begreifen die eigentlich oder was wollen die damit eigentlich erreichen, wenn sie vielleicht viele Menschen gar nicht mehr erreichen können?
Ja, sie wollen das verhindern sozusagen. Also Sie haben es gesagt, Bärbel Baas, SPD-Chefin, die kommt aus Duisburg, die kennt auch die Probleme dort. Da ist seit Jahren ein SPD-Bürgermeister, der auch wahrscheinlich mit einer Wiedereinzug rechnen kann, so zumindest sieht es aus. Dennoch läuft es nicht gut in Duisburg und das kann man auch sehen. Und die Idee ist, glaube ich, immer dieses, ich packe an, ich bin vor Ort und schaue, was eure Probleme sind und bringe sie dann sozusagen zurück mit nach Berlin. Das ist so dieser, das steckt hinter diesen Auftritten. Also die sind ja auch alle immer in irgendwelchen Kneipen oder an irgendwelchen bestimmten Plätzen. Aber das funktioniert halt nicht mehr so gut, weil die Menschen feststellen, die waren da, die gehen wieder zurück und es ist einfach nichts passiert. Und das ist ja teilweise eine gefühlte Wahrheit, aber in Ruhrgebietsstädten kann man es auch sehen, dass es wirklich Probleme gibt. Und da fühlen sich ganz viele von diesem Politzirkus, der da durchläuft, bundespolitisch auch nicht mehr nur angesprochen, sondern traut denen tatsächlich auch nichts zu und wählt dann still oder laut Protestpartei.
Also egal nach welcher Wahl. Am Montag verlautet aus den Parteizentralen der etablierten Parteien ein Satz, der lautet, wir haben verstanden, vor allen Dingen, wenn es in die Hose gegangen ist, der meines Wissens noch nie gestimmt hat, weil sie nach dem nächsten Wahlsonntag wieder das Gleiche sagen. Dreht sich das alles im Kreis? Wir beobachten ja auch jetzt die Wahlkampfauftritte, bleiben wir mal bei Friedrich Merz und Bärbel Baas in Nordrhein-Westfalen. Es scheint ihnen ja wichtig zu sein, dass sie sich auf den weiten Weg an Rhein und Ruhr machen und dort versuchen, die Menschen von sich zu überzeugen. Gelingt ihnen das?
Also ich glaube, dass Bärbel Baas schon sowas wie biografische Glaubwürdigkeit mitbringt, weil sie ja aus Duisburg kommt, selber aus kleinen Verhältnissen kommt, der auch immer sagt, dass sie als Kind ihre abgelaufenen Turnschuhe beim Sozialamt vorführen müsste. Sie spricht die Sprache der Leute. Also sie kommt, glaube ich, schon tendenziell bei der ehemaligen Kernwählerschaft der SPD im Ruhrgebiet an. Nur, weil Sie es gerade ansprachen, bisher war es so, dass die SPD, die ja in Nordrhein-Westfalen 2012 noch bei fast 40% lag, seither immer wieder nach jeder Wahlniederlage genau die falschen Schlüsse gezogen hat. Nämlich sie hat immer wieder nach einem schlechten Wahlergebnis erklärt, wir rücken noch mehr nach links. Wir orientieren uns gesellschaftspolitisch eher an den Grünen und was so Umverteilungsfantasien angeht, eher an der Linkspartei. Und das ist genau das, was die Kernwählerschaft, die ehemalige, nämlich Facharbeiter, Leute mit kleinem Einkommen, Migranten der ersten Generation, Bildungsaufsteiger eben nicht wollen, sondern die haben im Grunde viel handfestere Sorgen. Und dadurch, dass die nicht mehr bedient worden sind, kann Frau Baas noch so authentisch rüberkommen, wie sie will. Das verfängt einfach in der Form nicht mehr. Und vielleicht noch ein Satz zu Friedrich Merz. Da ist es natürlich so, dass Friedrich Merz hatte gerade in der ländlichen CDU in Nordrhein-Westfalen einen wahnsinnigen Fanclub. Das sind die Merz-Ultras, die den 20 Jahre für eine Sehnsuchtsfigur gehalten haben, der endlich mal durchregieren müsste. Und jetzt erleben sie nach den ersten 4 Monaten das Gerumpel in Berlin. Und auch da ist dann Frust gewachsen. Und ich glaube, daraus resultiert dann diese Stimmung, die wir im Augenblick
haben.
Darf
ich da noch was ergänzen? Weil das finde ich mit Blick auf die SPD sehr interessant. Denn das, was man schon hier in Berlin befürchtet, also Bärbel Baas und Lars Klingbeil, der ja wirklich von einem Parteitag auch abgestraft wurde und damit finde ich immer auch noch mal ein bisschen ringend, ist die Frage, was ziehen wir für Schlüsse aus dieser Wahl am Sonntag? Und die Fraktion in Berlin, die Bundestagsfraktion, ist eher links. Lars Klingbeils Kurs in der Regierung und auch den trägt Bärbel Baas mit, das haben wir beim Koalitionsausschuss erlebt, ist aber eigentlich der Mitte und einer, die mit der Union zusammen Kompromisse machen muss. Und was man in der SPD jetzt im Willy-Brandt-Haus doch ein wenig befürchtet ist, geht es wirklich richtig schief? Also kann man auch nicht vielleicht Köln dann doch gewinnen, Prestigestädte oder so, sondern hat insgesamt weniger Stimmen, verliert wichtige Städte oder kann sich nicht durchsetzen. Dass dann der Ruf nach einem noch linkeren Kurs auf Bundesebene da erschallen mag, auch aus der Bundestagsfraktion. Und das wiederum ist für die Koalition aus Schwarz-Rot dann Gift.
Daniel, Sie haben ja den Blick auf und aus der Provinz auch. Mhm. Das gilt nicht nur für NRW, aber natürlich auch dort hat ja auch viele ländliche Bereiche, Nordrhein-Westfalen. Was machen die Big Shots in der Politik falsch? In ihrem Auftreten, im Wahlkampf, aber auch in den Medien, auch sonst, wo sie eben überall zu sehen sind.
Also mein Eindruck ist, dass diese Suggestion von Nähe durch Wahlkampfauftritte eigentlich immer weniger funktioniert. Das habe ich bei der letzten Bundestag schon beobachtet, bei der letzten Bundestagswahl schon beobachtet und auch jetzt diese Auftritte. Ich glaube, dass das einfach nicht mehr richtig ankommt, dass da jetzt die politische Prominenz sich da kurz auf dem Marktplatz zeigt und dann wieder geht. Aus irgendwelchen Gründen gehen da auch nicht mehr so viele Leute hin. Und das zweite große Problem ist natürlich, dass die Medien, soll man ja eigentlich vor allem in den Medien nicht sagen, oder die Politik sozusagen ihre Kategorien den Menschen auch in den Dörfern und Kleinstädten, das ist zumindest mein Eindruck, aufstülpt. Also wenn man sich die AfD zum Beispiel anguckt, dann ist die Erwartung an die Menschen, dass die keine rechtsextremen Parteien wählen, aber vor Ort Menschen, die ich doch kennengelernt habe, für die sind lebensweltliche Bezüge viel wichtiger. Da geht es darum, ob jemand engagiert ist, ob jemand jetzt in der Feuerwehr ist oder im Heimatverein oder so. Und dass diese Kategorien, glaube ich, falsch sind. Dass auch die Bundespolitik sich mal fragen müsste, was ist denn für die Menschen vor Ort wichtig, nach was für Kategorien funktionieren denn die? Und da ist eben die politische Haltung oder der Kampf gegen Extremismus, wenn man in einer 15.000 Einwohnerstadt lebt, einfach nicht ganz so wichtig wie jemand, der für die Belange der Bewohnerinnen und Bewohner kämpft.
Aber das war ja, Herr Lemke, lange Zeit die Stärke der SPD an Rhein und Ruhr. Das, was wir heute Netzwerke nennen, von der Feuerwehr über den Sportverein, bis zur Arbeiterwohlfahrt und anderen Organisationen flächendeckend, zumindest an Rhein und Ruhr, vielleicht im Münsterland weniger, flächendeckend war die SPD sozusagen diejenigen, die sich mit diesem Land identifiziert haben, so wie es nur noch die CSU in Bayern eigentlich konnte. Das ist verloren gegangen. Die SPD sucht jetzt nach ihren Wählern. Was hat sie anzubieten?
Also NRW nicht ganz, ne? Ruhrgebiet. Ja. Ich glaube, das ist wichtig für die Parteigeschichte der SPD. Und da kommt auch die Nervosität, glaube ich, in Berlin aus Sicht der SPD her. Und es ist richtig, was Sie sagen, dass die Verwobenheit zwischen der Landesgeschichte in diesem Gebiet und auch der Partei ist sehr eng. Und es bröselt eben. Wenn wir ehrlich sind, das bröselt schon. Befindet sich im Niedergang eigentlich. Wenn wir zurückkommen, Kommunalwahl, Mitte 70er Jahre in Bochum, so ein ganz typisches Ergebnis, 57% für die SPD. Und jetzt 33% bei der letzten Kommunalwahl 2020. Da kommt diese optische Täuschung, glaube ich, auch her. Das läuft doch noch irgendwie so. Aber tatsächlich ist das ein Niedergangsprozess, der lange schon anhält, dass diese Netzwerke sozusagen die Tiefe der Verwurzelung einfach abnimmt. Und man hat zu lange, glaube ich, mit geglaubt, man könnte diese Netzwerke einfach bespielen, indem man immer wieder, der Amerikaner würde sagen, aber too little too late, immer wieder mal erscheint und im Grunde genommen more of the same anbietet. Aber was das Problem ist dass in der Zwischenzeit Entkopplungsprozesse stattgefunden haben, und zwar ganz handfeste Art. Soziodemografisch ist ein Großteil der Wählerschaft für die SPD unter anderem auch in Richtung AfD abgewandert. Und die Sprache, die SPD hat nicht reagiert gewissermaßen in der Ansprache darauf, die Leute selber zu halten. Das ist, glaube ich, ein wirklich großes Problem für diese Region.
Ja, aber die Frage ist ja, wie ist es so weit gekommen? Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war das klar, dass dann ja auch die Herzkammer der SPD, das Ruhrgebiet. Wie ist es so weit gekommen? Ist da die Parteiarbeit eingeschlafen? Hat es dann Generationswechsel gegeben, einen Generationenabriss in der Partei? Das muss ja irgendeinen Grund haben.
Ja, also ich glaube, es funktioniert natürlich nicht mehr dieser klassische Dreischritt. Jemand geht in den Betrieb, geht in die Gewerkschaft, geht in die SPD, prägt dann auch die Vereinskultur in der Stadt und ist im Grunde Teil eines ganzen Netzwerkes, das auch von der SPD durchdrungen ist. Das gibt es halt in der Form nicht mehr, hat auch mit anderen Prozessen, Vereinzelung in der Gesellschaft zu tun. Das ist sicherlich das eine. Damit haben alle Parteien zu kämpfen. Ich glaube aber, das Hauptproblem der SPD im Ruhrgebiet ist, dass man die Sorgen und Nöte, die die Leute umtreibt, im Grunde nicht hat gelten lassen. Also jemand, der seit 10 Jahren sagt, aber mit dem wir schaffen das, also wenn ich bei mir in Duisburg oder in Gelsenkirchen in die Nachbarstraße gucke, so sehr, finde ich, haben wir das dann nicht geschafft, wurde er im Grunde innerhalb auch der SPD an die Seite geschoben. Wenn jemand sagt, dass mein ThyssenKrupp-Arbeitsplatz auf einmal in Gefahr ist, weil die Energiewende nicht klappt, finde ich doch nicht so toll. Die Energiewende, können Sie in dem Ortsverein sagen, was Sie wollen. Also wenn man das so durchdekliniert, glaube ich, dass eine Repräsentationslücke entstanden ist, die die SPD zugelassen hat, in die jetzt einfach die AfD auch ein Stück weit gestoßen ist.
Und das Thema Bürgergeld, was ja die Bundespolitik jetzt auch so bewegt, ist aber ja wirklich etwas, was aus meiner Sicht die SPD gerade in der Ampel einfach vergeigt hat. Also die Idee, dass man es umbenennt und denen, die nicht arbeiten können und das teilweise nicht wollen.
Das war eine Massage für die SPD nach Agenda 2010.
Ja, aber die Agenda 2010 aus heutiger Sicht, also schon damals hat Merkel das Regieren dann leicht gemacht, aber es wäre vielleicht klug, wenn die SPD sich auf das besinnen würde, was sie eben kann eigentlich als Volkspartei, nämlich Reformen durchzusetzen, die trotzdem den Sozialstaat nicht irgendwie unwirksam werden lassen. Und dieses Bürgergeld war etwas, da hat man gedacht, da gibt es eine Leistung vom Staat und die kriegen halt die anderen, ich aber nicht. Und ich stehe auf und gehe arbeiten und das bekommen andere. Und ich glaube, das ist etwas, wo die SPD vielleicht als Lehre jetzt auch draus ziehen kann, wir müssen mal was wirklich anders machen. Und vielleicht ist der geschwächte Parteichef der Richtige, weil der von seiner Partei sich jetzt ein wenig...
Wenn ich jetzt Bärbel Baas richtig verstanden hatte, würde ich auf Ihren Vorschlag jetzt Bullshit antworten.
Also anknüpfend an das, was Sie gesagt haben, ich glaube, dass die Migrationsdiskussion auch von der SPD häufig falsch interpretiert wird. Man muss das so zurückdrängen, weil man das Gefühl hat, die Leute seien sonst gegen Migranten. Aber in den Gesprächen nehme ich es viel mehr als ein Gerechtigkeitsproblem wahr. So, wir arbeiten und müssen dann sozusagen für unsere hohen Mieten und Energiekosten, müssen da viel von abdrücken und die bekommen das. Das ist also gar nicht eigentlich gegen die Herkunft dieser Menschen gerichtet, sondern da ist ein Gerechtigkeitsdefizit, was empfunden wird und wofür es, glaube ich, es gibt noch nicht mal ein richtiges Debatten, ein Raum für diese Debatte, die aufgemacht wird. Und Gerechtigkeit ist ja natürlich eins der Urthemen der historischen Sozialdemokratie. Und wo ist diese Debatte erlaubt, wo ist die geblieben?
Das ist ein Problem, schon bereits in der internen Diskussionskultur der SPD. Viele Leute stehen nach wie vor, Oberbürgermeister, Bürgermeister der SPD, für solche Themen. Den kann man auch nicht vorwerfen, dass sie was beschwiegen haben, was Migrationsprobleme und Integrationsprobleme anlangt. Aber sie haben keinen Rückenwind, keine Deckung gewissermaßen von der SPD-Führung erhalten. Das ist das eine. Und das Zweite, was Sie gesagt haben, was könnte aus dem Ganzen folgen? Und ich glaube, das wäre ein wirklich wichtiger Punkt. Der Schlüssel für das Gelingen der Koalition liegt ja in gewisser Weise bei Bärbel Baas. Und sie ist
ohne Bullshit, ja.
Genau. Und der Punkt ist jetzt, sie kann glaubwürdig nach innen einen Kurs vertreten, der sich tatsächlich annähert und zum Gelingen sozusagen dieser Koalition beiträgt, nach innen. Und sie könnte dann ihre Partei gewissermaßen auch mitnehmen. Wenn das die SPD-Führung verstünde, könnten wir nach diesem Kommunalwahl mit der richtigen Lehre fast ein geräuschloses Regieren uns vorstellen.
Ich nehme das jetzt gern alles als Stichwort auf. Sie bestimmen ja den Verlauf der Diskussion. Also möglicherweise wird die Union nicht ganz so abgewatscht und vermöbelt wie die SPD, aber die sind ja beide in einer gemeinsamen Koalition in Berlin und die haben ja den Herbst der Reformen ausgerufen. Ich weiß, Sie können das Wort
nicht
mehr hören.
Der Kanzler hat den Herbst der Reformen
ausgerufen.
Der Kanzler
von der CDU hat den Herbst der Reformen ausgerufen. Ob das so ein kluges Framing war, lassen wir mal dahingestellt, im Herbst gibt es viele Stürme, da werden Dächer abgedeckt und Keller geflutet. Aber gut, Herbst der Reformen. Hängt jetzt das oder besser gesagt, was da an Reformen möglich ist, wie reformfreudig oder wie reformabwehrend man ist jetzt nach diesem Sonntag? Hängt das davon ab, wie die SPD bzw. die Union abgeschnitten hat?
Das glaube ich nicht. Tatsächlich ist aber das Herbst der Reform. Im letzten Jahr war es der Herbst der Entscheidung. Am Ende stand eine Regierung, die sich aufgelöst hat. Muss man auch, also Christian Lindner verließ oder wurde rausgeschmissen. Und damit war die Ampelregierung am Ende. Herbst der Reform auszurufen, das ist Friedrich Merz, glaube ich, das wollte er so nach dem doch etwas verhagelten Start, wir einen Neustart propagieren. Aber die Reformen, die der Sozialstaat braucht, und die kann man an Zahlen ablesen, die machen es auch nicht besser, wenn am Sonntag gewählt wird oder nicht, Diese Reformen braucht es und die braucht es dringend, denn Lars Klingbeil, SPD-Chef, Finanzminister, kann für 27 schon keinen Haushalt mehr beschließen, der nicht über einen wahnsinnig großen Defizitbetrag in Höhe von 34 Milliarden Euro verfügt. Also sprich, die müssen sich auf Dinge verständigen, aber der Prozess beginnt erst jetzt und das wird im Herbst nicht beendet sein. Es wird gut sein, wenn man im Herbst überhaupt zueinander kommt, zu überlegen, in welche Richtung wollen wir denn gehen, in der Rente, in der Pflege, in der Krankenversicherung. Also der Herbst der Reformen wird, glaube ich, eher ein Winter und Frühling eines möglichen Reformprozesses. Aber da werden die beiden Partner sich viel abverlangen. Und natürlich, wenn jetzt beide geschwächt sind, schwierig. Also ich glaube, das wird noch sehr, sehr viele für uns Medien spannende Abende geben in Berlin. Aber am Ende wird man, wenn man sich nicht vorher völlig zerlegt, weil man den Haushalt 25 nicht zusammen durchkriegt oder die Richterwahl wieder versemmelt, glaube ich schon, dass man Dinge anstoßen kann, die vielleicht dieses Land tatsächlich ein wenig modernisieren.
Also ich glaube, dass die Kommunalwahl einen sehr großen Einfluss auf den Herbst der Reformen hat. Also ich gebe Ihnen recht, dass Bärbel Baas geradezu prädestiniert wäre, in die Partei hinein eine Agenda 2030 oder wie auch immer man das nennt, kommunizieren. Und dass sie auch in der Lage wäre, soziale Gerechtigkeit wieder so zu buchstabieren, dass sich also auch nennenswerte Teile der ehemaligen Kernwählerschaft dahinter versammeln können. Allein, ich glaube nicht dran, weil wenn die SPD bei der Kommunalwahl unter 20% im Landesschnitt landet, was eine Katastrophe wäre.
Das sind ja ungefähr die Umfragen, die jetzt da kursieren.
Das sind die Umfragen und das war schon vor 5 Jahren nicht doll. Dann wird die Bereitschaft des Funktionärskörpers, also der professionellen Politiker, der Mandatsträger, nicht so groß sein, Friedrich Merz die Hand zu reichen. Umgekehrt hat Merz aber auch ein Riesenproblem und das Problem heißt in Nordrhein-Westfalen Erwartungsmanagement. Wenn ich den Herbst der Reformen ausrufe, wenn ich sage, beim Bürgergeld werden 5 Milliarden gespart, wenn ich so konkrete Vorgaben mache, dann werde ich daran gemessen und wenn ich nicht liefern kann, dann muss man sagen, Merz ist ja Sauerländer, es gibt halt so diese sauerländische Handschlagsqualität. Man erwartet, dass, wenn man was ankündigt, das auch geliefert wird.
Und Merz hat schon deshalb ein Problem, weil er ja auch die Schuldenbremse jetzt wird reformieren müssen, hat er die Zusage gegeben. Er hat Sondervermögen in ungeahnter Höhe aufgenommen, bevor diese Koalition überhaupt zustande kam. Also er hat auch Wahlversprechen einfach schon gebrochen und das kommt dann noch dazu.
Normalerweise, Herr Lemke, sind ja Kommunalwahlen leiden ja unter einem gewissen Interesse, einem mangelnden Interesse von Wählern. Also Stichwort Wahlbeteiligung. Knapp 52% waren es beim letzten Mal. Ist das Land jetzt auch durch diese ganzen Probleme, die wir haben, so mobilisiert, dass das möglicherweise da anders wird? Oder ist eher die umgekehrte Haltung erwartbar? Da machen wir nicht mehr mit.
Das ist natürlich schwierig vorherzusagen, aber ich würde sagen, es gibt beide Tendenzen. Also ich glaube, dass die Unzufriedenheit mit der SPD unter anderem dazu führen wird, dass auch eine Reihe von Demobilisierungsprozessen, Momenten stattfindet. Also dann bleiben die Leute zu Hause und wir nämlich nicht die AfD etwa oder sowas dieser Art. Andererseits ist der Aufwind, den die Linkspartei genießt, sicherlich etwas, was zum Teil Mobilisierungspotenziale hat in den Universitätsstädten, in den urbanen Zentren. Bei den Grünen würde ich auch sagen, also ob die so wirklich ihre Wählerschaft an die Urnen bringt. Wenn es um die Stichwahlen geht bei den Oberbürgermeistern, das kann man sich schon vorstellen, aber jetzt so im ersten Wahlgang. Also ich denke, das könnte sich so ein bisschen das eine wie das andere so ein bisschen die Waage halten, sodass wir auf einem ähnlichen Plateau dann vielleicht landen, würde ich sagen. Ja.
Das heißt, wenn es in die Stichwahlen geht, bei den wichtigen Ämtern, also Regierungspräsident, Oberbürgermeister, dass dann, weil sich möglicherweise auch andere Parteien dann zusammenschließen, die AfD dann bei diesen wichtigen Ämtern nicht zum Zuge kommt.
Da kennen wir schon aus dem Osten der Republik, da gibt es dann diese Abwehrallianzen zur Verhinderung von AfD-Kandidaten bei Bürgermeister- und Oberbürgermeisterwahlen. Ja. Und das wird dann schon die Leute auch nochmal in die Urne bringen.
Wobei die Kommunalwahlen unterscheiden sich ja von den beiden größeren Wahlen vor allen Dingen auch dadurch, dass es ja viele unabhängige Kandidaten gibt, freie Wählergruppierungen. Das ist ja in allen Bundesländern so. Herr Tangerding, die Frage, wie man, das haben die Parteien ja alle, die etablierten Parteien, die immer noch regieren. Wie kann man der AfD wieder oder Wähler wegnehmen, Wählerinnen und Wähler, die zurückholen? Da wird ja immer Stein und Bein geschworen, das habe ich ja bei Ihnen gelesen, dass die man will unterscheiden zwischen den Sympathisanten, den Wählern der Parteien und den Funktionären, die ja zum Teil rechtsextrem ausgerichtet sind. Aber irgendwie haben Sie dann festgestellt, wenn die dann angesprochen werden, dann wird Ihnen doch der Vorwurf gemacht, ihr wählt ja eine Rechtsextreme oder eine Nazi-Partei oder so etwas. Wieso begreifen die anderen Parteien das nicht, dass man da differenzierter vorgehen muss? Ist das in der Hitze des Gefechtes dann?
Also ich glaube, man hat sich selbst gefangen genommen in so ganz bestimmten Theoremen und Postulaten, aus denen man nicht mehr rauskommt. Aber es ist natürlich absurd, einerseits zu sagen, wir unterscheiden jetzt zwischen Höcke und dem ganz normalen Mann aus einer nordrhein-westfälischen Kleinstadt. Aber wenn es dann, wenn man dann dort vor Ort ist, dann wird dem doch gesagt, mach dir klar, dass du eine rechtsextreme Partei wählst. Ich bin ja in der letzten Zeit viel in Schulen gewesen, auch in einer Schule in Nordrhein-Westfalen. Und das hat mich schon bedrückt, dass Schüler aus der 10. Klasse dann sagen, wir würden gerne mal mit der anderen Seite reden. Also, dass die eine Spaltung in einer Landschule empfinden. Und die haben mir dann erzählt, dass Lehrer häufig dann, zwar vor der letzten Bundestagswahl, Diskussionen angeregt haben. Und dann, wenn aber irgendein junger Kerl gesagt hat, also mein Vater wählt die AfD, ich würde die auch wählen, dann hat der Lehrer sofort gesagt, ja, aber weiß dein Vater denn, was da im Parteiprogramm steht? Hat er sich das denn wirklich durchgelesen? Das heißt, dass man Diskussionsangebote macht und dann fehlt aber sozusagen die Methodik der Gesprächsführung, dass man erstmal wirklich empathisch auf den jungen Mann dann eingeht, sondern dann greifen wieder diese Mechanismen, diese Kommunikationsmechanismen, aus denen man nicht rauskommt. Und das ist natürlich schwierig. Und das führt, habe ich ja eingangs auch gesagt, dazu, dass viele auch Erstwähler, wir haben ja auch eine riesige Masse an Erstwählern, die offenbar wohl die AfD wählen werden, dass die das einfach nicht mehr sagen. Das heißt, das ist überhaupt nicht mehr greifbar. Das ist ein riesiges Problem, gesellschaftlich, aber auch pädagogisch.
Naja, und für die Koalition im Bund wird der Sonntag auch deswegen spannend sein, weil was ist mit der AfD und wie geht man mit dem Thema AfD-Verbotsverfahren in Berlin um? Und da ist ja zurzeit so ein bisschen, wir reden nicht drüber, weil die SPD hat da ein Problem. Die hat auf einem Parteitag verabschiedet, wir prüfen das Prüfverfahren. Da war aber die Stimmung klar, wir sind dafür. Dann haben erste Ministerpräsidenten, jetzt auch die Justizministerin, Frau Rubig, gesagt, naja, Prüfung bedeutet ja, wir gucken uns mal an, ob das reicht, was da eigentlich liegt und ob wir da wirklich erfolgreich wären. Jetzt haben die Grünen im Bund eingeladen, gesagt, hey, wir wollen alle zusammen da gemeinsam vorgehen. Die Union bremst das aus. Die SPD guckt ein wenig in den Himmel und denkt sich, lass dieses Thema gerade ein bisschen an mir vorbeigehen. Das wird aber die Wahl natürlich doch noch mal befeuern. Gibt es nun einen ersten AfD-Oberbürgermeister, Bürgermeister im Westen? Kommt der am Ende in einer Stichwahl? Ist er vielleicht erfolgreich? Und dieses Thema AfD und Umgang damit ist, glaube ich, etwas, was zum Herbst der Reformen auch dazugehört.
Nur wenn die wirklich erfolgreich wären, zum Beispiel bei solchen Stichwahlen zu einem hohen Amt, wäre natürlich vielleicht besonders unklug, dann der AfD an die Wäsche zu gehen und zu sagen, jetzt leiten wir ein Verbotsverfahren.
Ich glaube, dass das genau auch nicht funktioniert. Es wird nicht funktionieren, diese Partei und die Wurzeln zu bekämpfen. Aber da tut auch die SPD sich schwer damit. Und jetzt hat gerade die Ostbeauftragte dieser Regierung auch eine Frau der SPD noch mal quasi eine Wählerbeschimpfung gemacht. Also man muss immer wissen, wen man da wählt und so. Das ist der falsche Weg.
Vielleicht müssen die Parteien jetzt wieder in NRW gar nicht so viel Angst vor der AfD haben, weil sie ist mit Kandidaten fürs Bürgermeisteramt nur in 86 von 373 Gemeinden vertreten. Die Gemeinderäte insgesamt, also das Parlament der Gemeinden und Städte, da tritt sie nur in 60% der Gemeinden an. Sie hat ja offensichtlich in der Fläche und auch in bestimmten Städten in NRW noch ein Personalproblem.
Also man kann die AfD in Nordrhein-Westfalen wirklich nicht vergleichen mit der AfD in Ostdeutschland, was so die gesellschaftliche Durchdringung angeht. Also die AfD hat nicht ein großes Netzwerk an Leuten in Vereinen, Verbänden und sie tritt vor allen Dingen auch in kleineren kreisangehörigen Kommunen nicht an. Sie hat aber, und das war ja der große Erfolg in Gelsenkirchen bei der Bundestagswahl, als einziger westdeutscher Stadt neben Kaiserslautern das stärkste Zweitstimmergebnis gehabt. Deswegen gucken
knapp
jetzt
vor der SPD.
Knapp vor der SPD, was aber trotzdem eine Sensation war. Und deswegen gucken alle ängstlich nach Gelsenkirchen. Ich glaube nicht, dass am Ende in einer Stichwahl eine Stadtgesellschaft sich für einen AfD-Oberbürgermeister oder Landrat irgendwo entscheiden wird. Das glaube ich nicht. Was aber passieren kann, ist, dass die Räte unregierbar werden. Weil wenn dort starke Kräfte sind, die nicht miteinander können, werden die unregierbar. Was aber, weil Sie es auch ansprachen, im Übrigen, glaube ich, überhaupt nichts hilft im Umgang mit der AfD, ist auch das, was der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst ja zu seinem Markenzeichen gemacht hat. Er bezeichnet die AfD ja immer als Nazi-Partei. Ja. Das hat aber eher die Attraktivität als maximaler Tabubruch, als maximale Absage an die etablierte Politik eher der AfD geholfen. Also von daher, das ist nicht das richtige Rezept, aber man sucht offenbar noch nach dem richtigen.
Gibt es denn in den Kommunalparlamenten in Nordrhein-Westfalen oder wird es jetzt nach der Wahl auch wieder geben, diese Brandmauer-Diskussion, Herr Lemke?
Ja, da gehe ich ganz stark davon aus. Ich würde fast sagen, das ist ein Beitrag auch dazu, dass man stärker nochmal auf den Osten guckt und diese Diskussion über die AfD, die ja eine Zeit lang sehr stark auch eine Diskussion zwischen Ost und West war, dass man jetzt versucht, auch die ersten nachhaltigen Lehren aus dieser Diskussion zu ziehen. Wir werden diese Brandmauer-Diskussion schon deswegen bekommen, weil die prinzipientreue Abgrenzung gegenüber einer Partei, die man als rechtsextrem entweder markiert oder die von so festgestellt worden ist, weil das auf kommunaler Ebene permanent Schwierigkeiten bringen wird. Ja, wie will man, wenn es um die Zeiten von Bädern oder die Finanzierung von Kindergärten oder irgendwas dieser Art geht, wie will man wirklich, welche Prinzipientreue ist damit gemeint? Also das ist das eine, dass die unterschiedlichen sozusagen Wahrnehmungen, wie rechtsextrem die NRW-AfD nun ist, das kommt noch hinzu. Wir werden diese Diskussion haben.
Sehr gespalten, da gibt es ja großen Krach in der Partei.
Genau so ist es. Und wir werden diese Diskussion bekommen und sie wird genauso klebrig werden wie die Diskussion im Osten, weil im Prinzip niemand wirklich so genau weiß, wie damit eigentlich richtig umzugehen ist. Jetzt nicht so sehr auf Bundesebene, sondern auf Landes- und vor allem auch auf kommunaler Ebene.
Herr Blasius, wenn man jetzt schaut, wie wahrscheinlich die AfD abschneiden, wenn sie gut abschneiden wird, was der Grund ist, ist das vor allem das Thema Migration, was ja in der Kommunalpolitik, da muss man nur ausführen, was andere entschieden haben, Verteilung auf die Wohngebiete und Integrationskurse anbieten. Da kann die Kommunalpolitik gar nichts tun. Trotzdem tut die AfD ja so, als könne sie was tun, wenn sie gewählt wird.
Das stimmt. Also wenn man sieht, was die AfD auch in Nordrhein-Westfalen plakatiert, sind das in erster Linie entweder Absagen an das etablierte System oder eben bundespolitische Themen. Und es ist aber einfach so, und damit wird auch Bärbel Baas gerade in einer Stadt wie Duisburg oder Gelsenkirchen konfrontiert, dass zum Beispiel die Armutszuwanderung aus Südosteuropa ein Riesenproblem ist, das nicht gelöst ist. Und bisher wurde aber immer gesagt, es ist kein Problem von der Bundesebene und das machen die Leute halt nicht mehr mit. Und im Zweifel wird dann halt die AfD gewählt als Protest.
Das ein großes Problem bei dem ganzen Thema ist auch, dass die Bundespolitik, was Migration angeht, und die kommunale Politik überhaupt nicht synchronisiert ist. Ja. Das heißt, die Kommunen können nichts entscheiden. Die kriegen dann sozusagen nur, können entscheiden, wo sie die Menschen dann unterbringen. Genau. Aber dass das nicht synchronisiert ist, und das merken die Menschen natürlich. Und deswegen glaube ich, dass auch dann Menschen, die ohnehin schon zur AfD tendieren, mit der Sehnsucht tun, dass sozusagen die Parteizentrale endlich dafür sorgt, dass weniger in ihrer Kommune ankommen. Aber das ist ja auch wirklich schwer zu begreifen, wie die Abläufe da sind.
Aber man muss eben halt auch sagen, dass es der AfD erfolgreich gelingt, die Migrationsherausforderungen und die Integrationsüberforderungen, die wir zum Teil feststellen können, auf kommunaler Ebene, das ist als kommunalpolitisches Themenfeld angekommen. Und der AfD gelingt es eben, beispielsweise Verwahrlosung öffentlicher Räume oder Sicherheitsproblematiken, das miteinander zu verknüpfen. Ja. Ja. Und indem sie das tun, ist das natürlich auch ein Angebot, das sehr attraktiv ist und zieht. Und wenn man das sozusagen als eine Grundposition der etablierten Parteien auf der anderen Seite beschweigt, indem man also da gar nicht ran will, dann lässt man sehr viel kommunikativen Raum dafür, dass der erobert werden kann.
Das war ja auch ein Wunsch, den Friedrich Merz oder überhaupt mit dem Politikwechsel einherging, den man hatte. Und nun ist es ja mit einem CSU-Innenminister Alexander Dobrindt tatsächlich zunächst gelungen, auch aufgrund von europäischen Regelungen und so, eine Veränderung der Statistik zu bewirken. Also es kommen weniger Leute, es gibt Grenzkontrollen, die sind sichtbar. Aber es ist bisher überhaupt nicht gelungen, sozusagen diesen Paradigmenwechsel, den Friedrich Merz wollte, tatsächlich vor Ort hinzubringen, weil da ganz viel durcheinander geht. Sicherheit, Kriminalität, Migration. Und das ist eine Gemengelage, aus der es, finde ich, vor Ort eigentlich sehr leicht ist, zu sagen, ich ziehe das raus und ich ziehe das raus und bin damit erfolgreich. Und dann ist den Leuten, glaube ich, egal, wer das entscheidet am Ende, ob der Bund oder die Kommune, sondern mein Gefühl ist das. Und da sagt einer, der ändert das sofort, dann gebe ich dem vielleicht meine Stimme.
Ich wollte nur noch was einwerfen zum Thema Alternativen zur Brandmauer. Ich bin ja, wie gesagt, in der historisch-politischen Bildungsarbeit tätig. Ich bekomme das dann häufig mit oder werde dann dazu gerufen, wenn so Demokratietage abgehalten werden. Da macht man auf dem Marktplatz dann Infostände oder so. Und es ist ganz erstaunlich, wenn ich dann damit dazu gerufen werde, dann sage ich häufig, ja, wenn ihr, weil die wollen AfD-Wähler überzeugen, dass sie nicht mehr AfD wählen. Dann sage ich ja, dann würde ich mal in AfD-Wahlkreisbüro gehen und die Argumente, die Tafeln, was ihr da vorbereitet habt, die Flyer vorlegen und es mal ausprobieren. Und dann heißt es aber auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das heißt, man möchte Menschen überzeugen, mit denen man andererseits keinen Kontakt haben möchte. Das kann nicht funktionieren. Und es gibt eben noch kein Rezept, wie man die inhaltlich stellt. Und es gibt auch, wie gesagt, keinen Debattenraum innerhalb der Parteien oder auch innerhalb von Vereinen, wie man da jetzt methodisch kommunikativ vorgehen möchte.
Es gibt ja nicht mal einen Plan dafür, was passiert, wenn man plötzlich in einer Diskussion feststellt, dass man einer Meinung ist.
Ja.
Also nicht mal ein Plan B.
Ja.
Nicht sich abzugrenzen und das als falsch sozusagen darzustellen, den anderen sozusagen zu stellen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, schwierig genug. Mhm. Aber was passiert eigentlich, wenn man ein Problem ähnlich beschreibt und ähnlich lösen will? Was passiert dann eigentlich?
Da soll es ja schon Methoden geben, Umgehungsstraßen zum Beispiel oder neuen Kindergarten, da darf man dann unbeschadet der Brandmauer dann zusammenstimmen. Wir sind ja bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zum Minderheiten- und Welpenschutz aufgerufen. Ganz kurz, NRW,
Grüne.
Die Grünen, die Linken, die FDP, die BSW, das BSW. Was machen die da eigentlich? Spielen die da eine Rolle?
Ja, also bei den Grünen muss man ja sagen, dass die in Nordrhein-Westfalen eigentlich einen sehr starken Rückhalt immer hatten. 2020, also bei der letzten Kommunalwahl, zum ersten Mal Rathäuser erobert, stellen den Oberbürgermeister zum Beispiel in einer Stadt wie Bonn oder wie in Aachen. Die haben gerade in den Studentenstädten nach wie vor einen großen Rückhalt, merken aber A, dass die Ampel Chaos-Tage auch nicht ganz spurlos an denen vorübergegangen sind und dass anders als noch vor einigen Jahren das Klimathema nicht mehr so verfängt. Ja. Von daher wird man sehen, wie die sich schlagen und wie viel auch die Linkspartei, Heidi Reicheneck sei Dank, obwohl sie in Nordrhein-Westfalen gar nicht wirklich wahrnehmbar auftritt, nach meinem Gefühl, die Linken feiern so eine Art Wiederauferstehung in Nordrhein-Westfalen und knabbern gerade in den studentischen Milieus auch bei den Grünen. Von daher wird man sehen, ob den Grünen es gelingt, wirklich so einen oder anderen Prestigeerfolg, weiß ich nicht, wie eine Stadt wie Münster, das würde vieles überdecken, aber die ganz große Zeit der Grünen in ihrer wichtigsten Hochburg neben Baden-Württemberg, nämlich Nordrhein-Westfalen, scheint mir da ein bisschen vorbei zu sein.
Eine weitere Hochburg neben Baden-Württemberg in Nordrhein-Westfalen hatte ja auch die FDP. Wie sieht es da aus?
Ja, die FDP hat natürlich, das war also die gesamte FDP war ja quasi Nordrhein-Westfalen. Also alle wichtigen Figuren rund um Christian Lindner kamen aus Nordrhein-Westfalen. Die kämpfen natürlich, obwohl sie im Nordrhein-Westfälischen Landtag ja noch vertreten sind, mit der Sichtbarkeit, seit die aus dem Bundestag rausgeflogen sind. Und die meisten Menschen konsumieren Politik dann am Ende doch eher über die Bundespolitik. Und da die FDP da nicht mehr als Angebot so wahrnehmbar ist, werden die abseits ihrer Städte, wo sie immer stark waren, Düsseldorf, also da werden sie Probleme haben. Also ich glaube nicht, dass sie noch mal so eine große Rolle spielen werden, wie das mal in früheren Zeiten der Fall
war. Sie sagen, dass sich Heidi Reicheneck nicht nach Nordrhein-Westfalen verlaufen hat, nach Ihrer Beobachtung. Gilt das auch für Sarah Wagenknecht?
Ja, die Sarah Wagenknecht hatte ja auch eine riesen Fanbase in Nordrhein-Westfalen, aber das BSW hat das gleiche Problem wie die FDP. Sie sind halt nicht mehr so wahrnehmbar und im Grunde das Publikum, das sich von Sarah Wagenknecht, gerade so das linke Publikum, also nicht so, dass das irgendwie noch so AfD-Unterströmungen irgendwie hat, das wird jetzt von der Linkspartei in Nordrhein-Westfalen besser abgeholt. Also von daher spielen die nach meinem Dafürhalten auch nicht so eine große Rolle, was nicht heißt, dass die nicht in dem einen oder anderen Stadtrat auch vertreten sein werden, aber nicht jetzt als eine machtvolle Bewegung.
Wagenknecht ist heute in Wuppertal.
Okay, gut, dann nehme ich das jetzt zurück, den Verdacht, den ich geäußert habe, die Unterstellung, sie würde sich dort nicht
aber
blicken
lassen. Aber das Problem, was wir vorhin für die SPD analysiert haben, finde ich, ist tatsächlich bei den Grünen, das ist schon sehr, sehr interessant. Also die Frage, wie kommen die in ihren eigenen studentischen Klientels vielleicht noch vor und was macht eigentlich die Führung, was stellen die Grünen für sich als Folge von diesen Wahlen und der Wahlniederlage schon bei der Bundestagswahl und jetzt vielleicht einem wirklichen Verlust von Stimmen? Was nehmen die eigentlich mit? Also in den letzten Wochen haben der Abschied von Robert Habeck und der Auftritt von Annalena Baerbock in einem Taxi in New York für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Aber die grüne Parteiführung in Berlin, die Fraktion und irgendwie wirkt man entkernt, weil man das Klimathema vielleicht auch selber mit vergeigt hat, Stichwort Heizungsgesetz. Und es ist noch nicht klar geworden, gehen die Grünen jetzt in die Richtung mehr Soziales? Werden Sie linker oder gehen Sie zurück in die etwas konservativere Mitte? Und das finde ich auch wirklich interessant. Also für die Grünen dürfte das auch eine Zäsur sein, die sie ernst nehmen müssen.
Ich würde ganz gerne einen Aspekt dazu ergänzen, weil man in Nordrhein-Westfalen eine Folge von dem sehen kann, was Sie angesprochen haben. Wo ist eigentlich die FDP in Ihrem Stammland? Was hat das für Konsequenzen für die CDU? Die Machtoption der CDU sozusagen beschränkt sich eigentlich darauf, was in Nordrhein-Westfalen in manchen Städten vorgelebt wird, nämlich sich mit grün-schwarzen Arrangements irgendwie Mehrheiten zu sichern, ganz genau. Und das ist natürlich nicht ganz folgenlos. Also insofern, das bedeutet in der Umkehrseite, dass NRW deswegen auch für die Union so wichtig ist, weil sie sich hier als eine moderne Volkspartei erlebt, die eben halt nicht nur in den ländlichen Räumen, sondern auch in den urbanen Zentren durchaus politikgestalterisch auftreten kann. Auf der anderen Seite macht NRW gewissermaßen bereits auf kommunaler Ebene deutlich, dass die CDU ein riesiges Problem hinsichtlich der Machtoption hat.
Das ist das eine. Das andere wäre, dass eben gerade sehr linke Themen, Sozialpolitik, wir haben schon angesprochen, und das alles, was an Reformen jetzt ansteht in Berlin, auch das Thema Wohnen ist in NRW ein ganz wichtiges Thema. Das Bundesland, Blick auf die Landkarte zeigt, ist sehr verstädtert. Da hat aber auch die kommunale Ebene wenig Möglichkeiten, da zu agieren. Da ist man abhängig vom Land. Auch ein Teil der Wohnungsbaupolitik wird ja im Bund gemacht. Da könnte man ja eigentlich auch sich auch gegenüber der AfD besser in Szene setzen, wenn man das anpacken wird. Wie sieht das da aus? Wie wird das im Wahlkampf gesehen?
Also Nordrhein-Westfalen hat sicherlich völlig unterschiedliche Situationen auf den Wohnungsmärkten. Also in den Studentenstädten, in den nachgefragten Städten extrem teuer, großes Problem. In anderen Städten auch Leerstandsprobleme. Von daher ist es nicht so einfach, jetzt NRW-weit da eine Lösung zu finden. Aber da, wo die Probleme groß sind, also in den teuren Studentenstädten, ist natürlich so diese Tonalität der Linken auf die Barrikaden und den Miethain ans Leder, das kommt da tendenziell besser an als dieses doch sehr bürgerliche, was die Grünen in Nordrhein-Westfalen so vom ganzen Habitus inzwischen schon haben. Also ich glaube, gerade bei diesen Themen Wohnungsmarkt kann man gar nicht so genau sagen, wer da am Ende von profitiert. Klar ist nur, CDU und SPD sind in der Verantwortung, als Bundesregierung das Problem zu lösen und haben bisher dann noch keinerlei Initiative, wahrnehmbar zumindest, ergriffen.
Im ländlichen Bereich ist es ja so, dass ja das Wohnungsproblem eigentlich gar keine Rolle spielt. Jedenfalls nicht so wie in den Städten. Gibt es da auch aufgrund Ihrer Erfahrung dann eben große Differenzen auch in der Wahrnehmung von Wirklichkeit, weil man ganz andere Bedürfnisse hat? Wenn ich auf dem Land lebe, ist wichtig, dass der Bus kommt oder dass ich jedenfalls angeschlossen werde an die urbanen Zentren. In der Stadt spielt das keine Rolle, da ist er da. Da spielt dann eben die Wohnungsnot nicht viel größer.
Ja, genau. Das große Thema auf dem Land ist eher ÖPNV und in den Städten eher der überteuerte Wohnraum. Was ich festgestellt habe und was ich erstaunlich finde, ist, dass das dazu geführt hat, dass junge Menschen, die Abitur gemacht haben oder die Mittelschule beendet haben, dass die nicht mehr von zu Hause ausziehen. So, weil eben die Eltern sich das nicht mehr leisten können. Und das habe ich jetzt mehrmals schon gehört, das hat mir irgendwie in der Seele wehgetan. So, ne? Und das ist natürlich, spielt für die ganze Entwicklung dieser Menschen natürlich eine große Rolle. Und da kommt wieder dieses Gerechtigkeitsthema, was wir vorhin schon beim Thema Migration angesprochen haben, damit rein. Also ich glaube, das Thema Wohnraum und Migration sehr eng im Bewusstsein vieler Menschen miteinander verknüpft sind. Und dafür braucht es Lösungen. Ich wollte noch eine Sache sagen zu den Grünen. Ich kann mich noch erinnern, als ich als Kind den Fernseher angemacht habe und zufällig einen grünen Parteitag übertragen wurde, wie erstaunt ich war, wie die sich gezofft haben. Ganz anders, als ich bin ja aus Bayern, als bei CSU-Parteitagen das der Fall war. Die haben gestritten wie die Kesselflicker und da gab es teilweise dann auch so ein bisschen sonderliche Figuren, die dann auch ihr Rederecht bekommen haben. Und das würde ich den Grünen wünschen, dass sie sozusagen wieder an diese DNA anknüpfen, der Streitpartei, die Sachen wirklich mit offenem Visier ausfechten. Und es sind ja unglaublich viele Therapeuten dabei, die werden das schon auffangen danach, wenn die sich sehr gestritten haben. Aber das wäre für mich eine etwas, womit die sich vielleicht befreien könnten und wo die wieder mit zu dieser Debattenpartei zurückkommen könnten, eben in Abgrenzung zu CDU, wo sie wieder sozusagen neuen Wind sozusagen
bekommen. Das muss jetzt das Schlusswort sein. Wir sind nämlich am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei Kerstin Münstermann, bei Clemens Tangerding, bei Tobias Blasius und bei Oliver W. Lembke. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Aktuelles bei Phoenix der Tag mit Bernd Rasem. Darin Neues und Aktuelles zum Mordanschlag auf den US-Politik-Influencer Charlie Kirk, einem engen Freund von Donald Trump. Bleiben Sie bei uns.